Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Das Jazzgespräch.
Soll ich anfangen?
Fang an.
4, 3, 2, 1, los! Hallo Stefan, hallo da draußen, ihr lieben Leute. Hier spricht wieder mal Stefan und Dieter.
Hallo Dieter und auch von mir ein herzliches guten Abend, guten Tag, gute Nacht an unsere zwei Hörer und eine Hörerin, glaube ich, haben wir oder so.
Na bitte, täglich werden es mehr.
Ja, Wahnsinn.
Jährlich werden es mehr.
Ja, ich glaube, wir haben heute eine schwierige Aufgabe für uns. Wir haben uns nämlich eine Folge vorgenommen, ohne uns vorzubereiten. Das heißt, es wird ja sehr spontan und das kann natürlich dann passieren, dass wir zu dem üblichen Unsinn, den wir von uns geben, heute noch viel mehr Unsinn reden, aber wir probieren es einfach.
Ja, du bist bereits sehr erfolgreich dabei, lieber Stefan, muss ich dir konzedieren.
Habe ich jetzt irgendwas gesagt, was Unsinn war?
Ja, so in Summe gesehen, ja, ein bisschen lustig, aber wir sind immer lustig beieinander, finde ich, und das soll auch so sein. Weil ich glaube das gar nicht. Ich glaube, wir sind gut genug vorbereitet. Und zwar habe ich das deswegen im Gefühl, weil wie ich mich über das ganze Thema so ein bisschen, wie ich über das Thema nachgedacht habe, ist mir so viel eingefallen, wo wir heute anknüpfen werden, dass ich sicher bin, dass uns was halbwegs Gescheites einfallen wird. Was ist denn überhaupt unser Thema, mein Lieber?
Ja, wie soll man es nennen? Lost Recordings oder wiedergefunden am Dachboden der Großmutter oder ganz neu aus den Archiven?
Also ja, alles gekauft, alles passt gut. Lost Recordings, Lost Records ist so das generelle Thema. Und ich habe für mich festgestellt beim drüber nachdenken, dass dieses Thema mich sehr unentschlossen zurücklässt, was aber nichts Schlechtes heißt.
Unentschlossen wozu? Zum Kauf oder?
Unentschlossen über eine endgültige Meinung dazu.
Ich glaube, es gibt keine einzige Meinung dazu. Es gibt viele Meinungen, je nachdem, wovon wir reden. Ich werde das auch gleich versuchen zu beweisen. Also wie gesagt, wir nehmen uns heute dem Thema an, der sogenannten Schätze und Entdeckungen, die Jahre oder Jahrzehnte lang im Archiv geschlummert haben oder von irgendjemandem aufgenommen wurden und dann plötzlich entdeckt und veröffentlicht werden. Meistens sind es Live-Aufnahmen, es sind aber auch Studioaufnahmen dabei. Und da fällt mir gerade zwei Studioaufnahmen ein, die relativ, ich glaube, im gleichen Jahr erschienen sind von einem meiner liebsten Musiker, John Coltrane. Und ich denke, man kann anhand der beiden Alben genau diese beiden Meinungen wiedergeben, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Das erste war das Album Both Directions at One. Ich glaube, so hat es geheißen.
Ich glaube, Both Directions at Once.
At Once, genau. Auch Aufnahmen aus dem Jahr 1963, sozusagen ein Lost Studio Album. Und das ist für mich die positive Entdeckung. Und das andere Album, das ich gemeint habe, war Blue World, eine Aufnahme für einen Film, also so eine Art Soundtrack aus dem Jahr 1964. Du kennst beide Alben, Dieter?
Ja, selbstverständlich, ja.
Ja, was ist dazu zu sagen? Ich denke, das erste Album, das ich erwähnt habe, diese Lost Recordings oder das Lost Album, schließt eine Lücke im Schaffen John Coltranes im Jahr 1963. Und es ist insofern spannend, weil einfach in diesem Zeitraum Aufnahmen rar waren oder zumindest am Plattenmarkt gefehlt haben. Wo diese Aufnahme entdeckt wurde, das habe ich schon wieder vergessen. Aber es ist für mich ein hervorragendes Album und es ist absolut wert, es zu kaufen. Das ist damals rausgekommen, natürlich auf CD, es ist auf Platte rausgekommen, in einer normalen Version, in einer Deluxe-Version, bei der dann auch noch mehrere Alternative Takes auf die Platte kamen. Mit diesen Alternative Takes, da habe ich manchmal so meine Probleme, über das sollte man vielleicht noch mehr reden. Aber bei dem Album war es relativ stimmig.
Also ich stimme dir in vielem zu. Eine kleine Einschränkung meinerseits, für mich ist Both Directions at Once deutlich stärker als Blue World. Aber fällt für mich trotzdem in dieselbe Kategorie am Ende des Tages, nämlich dieser etwas mit einem wahrscheinlich doch relativ stark kommerziellen Hintergrund veröffentlichten Alben. Sie sind ja auch aus praktisch der gleichen Zeit, wie du richtig sagst. Ich glaube, Both Directions at Once ist 2018 und Blue World ist dann 2019 nachgeschoben worden. Und in beiden Fällen ist, glaube ich, der Sohn von John Coltrane, der Ravi Coltrane, da maßgeblich mit dem Rest der Familie daran beteiligt, ist gleich interessiert gewesen, was rauszubringen. Und das ist auch dann schon der Kritikpunkt, den ich generell für diese Art der Aufnahmen habe, nämlich dass am Ende des Tages die meistens nicht wirklich gefunden wurden und dann der Welt nicht vorenthalten werden konnten, sondern man hat einen guten Zeitpunkt gefunden, um sie dann aus dem Keller oder vom Dachboden herauszukramen. Ich möchte jetzt insbesondere Both Directions at Once nicht zu viel Böses unterstellen, weil, wie du richtig sagst, die Platten ist ja trotzdem gut. Aber auch auf Both Directions at Once, das sagt ja schon der Titel, es ist nicht wirklich ein konsistentes Album, sondern es deckt einfach Aufnahmen aus unterschiedlichen Perioden von Miles Davis, von John Coltrane ab, die alle miteinander spannend waren und die Aufnahmen sind auch interessant, aber es steckt nicht wirklich ein Konzept dahinter und es stellt sich für mich am Ende des Tages dann die Frage, auch bei der Platte, wie auf jeden Fall bei der Blue World und bei diversen anderen, die wir heute noch besprechen werden, gibt es da nicht aus dem reichlichen Fundus der angesprochenen Stars und beim John Coltrane fällt mir da ganz, ganz viel ein, gibt es da nicht viel, viel mehr, was man entdecken könnte, und haut man das wirklich schon alles zu Hause, bevor man sich so etwas zulegt? Und ich sage dir, warum ich das so empfinde. Ich habe anlässlich eines ganz anderen Albums, über das wir uns wahrscheinlich auch noch unterhalten werden, nämlich Art Blakey's First Flight to Tokyo. Das ist so ein Lost Record aus der jüngsten Vergangenheit, 2021, mit einer Live-Aufnahme der Jazz Messengers aus dem Jahr 1961. Und da schreibt der Chris May von der Online-Zeitung All About Jazz im Oktober des letzten Jahres etwas, was mir eigentlich aus der Seele spricht. Er sagt nämlich erstens einmal, dieses angebliche, dieser Lost Record, der ist schon, wenn man sich ein bisschen in der Jazz-Historie auskennt und ein bisschen sozusagen quasi zu Community gehört, und der Chris May gehört das ganz offensichtlich, als Jazz-Journalist, dann weiß man, dass es, dass diese Aufnahme bereits bekannt ist seit damals, also seit nahezu 60 Jahren. Und er führt vor allem ein paar Argumente, die ich jetzt ganz schwind noch bringen möchte, ins Treffen, die mich überzeugt haben. Er sagt erstens einmal, wann ist denn das Album entstanden? Im Jahr 1961. 1961 hat der Art Blakey mit den Jazz Messengers zum Beispiel A Night in Tunisia und Roots and Herbs rausgebracht, zwei exzellente Studioalben. Wir haben in anderen Kontexten, zumindest privat, schon darüber gesprochen, über beide, Stefan, und ich glaube zu wissen, dass auch du sie positiv empfindest. Ich habe sie beide zu Hause und mag sie sehr gerne. Und wenn es um Live-Alben geht aus dieser Periode, da ist zwar 1961 nichts rausgekommen, aber in dieser Zeitspanne hat er zum Beispiel die Café Bohemia 1959 rausgebracht. Eine geniale Live-Aufnahme und eine vielleicht noch bessere ist ein paar Jahre früher, nämlich 1954 entstanden, United Birdland. Und dann würde ich den jungen und älteren Jazz-Afficionados und Afficionadinnerinnen eher empfehlen, genau diese Platten sich zuzulegen. Weil sonst passiert nämlich das, was angesichts der Platte First Flight to Tokyo passieren kennt. Mir ist übrigens auch passiert. Ich höre mir das an und denke mir, eigentlich gar nicht so schlechte Musik. Und das schreibt der Chris May auch. Wenn man sich das anhört, denkt man sich, das ist irgendwie gar nicht so üble Musik. Nur das heißt noch lange nicht, dass nicht in Wirklichkeit zur gleichen Zeit von den gleichen Künstlern Ähnliches bereits geschaffen wurde, dass mindestens genauso gut und dafür original aus der Zeit und wirklich als Rekord geplant war. Man hat es nur momentan einfach akustisch nicht präsent. So, Vortrag Ende.
Gut, das war jetzt ziemlich lang. Ich hoffe, dass ich jetzt mal auf alles eingehen kann, was du so gesagt hast. Ich muss natürlich in einigen Punkten vehement widersprechen. Zuerst einmal zum Speziellen. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich ja ein großer John Coltrane-Fan bin und dieses Album Poster Reactions auf keinen Fall missen wollen würde. Ja, aber ich gehe sogar so weit, dass ich das Album auch jemandem empfehlen könnte oder würde, der mit John Coltrane jetzt wenig am Hut hat, weil ich es wirklich gut finde. Und im Gegensatz zu dir finde ich es auch nicht inkonsistent. Und ich glaube auch, dass die Aufnahmen relativ in einem engen Zeitraum erschienen sind. Das ist einmal zum Speziellen, was das Album betrifft. Jetzt der Versuch zum Grundsätzlichen. Meines Erachtens haben alle, also du hast einen Aspekt erwähnt, die kommerziellen Gründe. Ich fürchte, wir kommen um das nicht umhin zu sagen, dass jede Veröffentlichung einer Plattenfirma kommerzielle Gründe hat. Die wollen es nämlich verkaufen. Egal, wie toll die Musik da drauf ist oder wie schlecht die Musik da drauf ist, mit dem richtigen Marketing und bei den richtigen Fans kommt das schon an. Und damit bin ich bei den Fans. Ich denke, es ist absolut gerechtfertigt, alle diese Aufnahmen zu veröffentlichen, weil es wird Käufer dafür geben und es wird Menschen dafür geben, die sich dafür extrem interessieren, weil sie vielleicht extreme Fans sind. Beispiel Art Blakey. Ich würde mir das Album sicher nicht kaufen. Ich bin aber auch kein großer Art Blakey-Fan. Und wenn ich reinhöre, dann ist es für mich aus dem Jahr 1961 schon relativ aus der Zeit gefallen, weil ich es sehr mainstreamig finde. Aber es gibt sicher die Art Blakey-Fans da draußen und die werden glücklich sein, aus der Japan-Tournee einen Mitschnitt zu haben. Und ob die dann bereit sind, 40 Euro für ein Doppelalbum zu bezahlen oder nicht, das ist deren Sache. Und das Gleiche gilt natürlich auch für dieses John Coltrane, für das zweite John Coltrane Album. Das ist etwas, was man als Nicht-Fan von John Coltrane ganz bestimmt nicht braucht. Ja. Noch dazu, wo die Qualität nicht besonders ist, weil es, glaube ich, von einem Acetat auf Master dann gepresst wurde oder übertragen wurde, um genau zu sein. Aber ich glaube, das ist so grundsätzlich das Problem. Was erwarten wir und was sind wir bereit für etwas zu bezahlen und inwiefern gehen wir subjektiv oder objektiv an die ganze Sache heran? Wenn man zum Beispiel, ich habe heute eine Kritik gelesen von dem Blue Note, also von dem Blue World Album, die auch gut war. Ich kann es nicht nachvollziehen, ja. Aber ich glaube, so geht's bei jeder Musik oder bei jedem Album, das jetzt aus irgendwo aus der Versenkung plötzlich auftaucht. Was mich nur ärgert, ja, und das ist jetzt vielleicht ein spezieller Aspekt der Live-Alben. Es gibt gute Aufnahmequalität und ich glaube, das Art Blakey-Album ist durchaus okay. Und es gibt Aufnahmequalitäten, wo ich mich selbst als größter Fan, der die Musik nicht missen will, ärgere. Wir haben das vor ein paar Sendungen gehabt, nämlich die Live Supreme in Seattle vom Coltrane. Das ärgert mich persönlich so, dass die Aufnahmequalität so schlecht ist, weil ich weiß, was ich verpasst habe, indem ich keine gute Aufnahmequalität bekommen habe. Da ist es mir fast lieber, als wäre dieses Album nie erschienen und die Musik wäre nie entdeckt worden. Weißt du, was ich meine?
Absolut, das ist ein interessanter Aspekt. Ich möchte nur ganz kurz noch kommentieren, was du gesagt hast. Du hast genau wunderbare Argumente gebracht, die mich eben so in Summe gesehen so zwiespältig überlassen mit der ganzen Geschichte. Das mit der Aufnahmequalität kann ich gut nachvollziehen. Am Ende des Tages ist aber das natürlich gerade für die Fans des jeweiligen Künstlers, Künstlerin, respektive für den Aficionado, der dann genau auf den Künstler eben steht, wahrscheinlich, wie soll ich sagen, zweitrangig. Jeder wünscht sich eine gute Aufnahme. Aber genau der Punkt, und das hast du irgendwie interessant auf den Punkt gebracht, da hätte ich es vielleicht gar nicht braucht. Ne? Da würde ich dir jetzt sogar, was die Live Supreme in Seattle betrifft, widersprechen. Ich finde die Aufnahmequalität auch störend und ich bin einer, der bei diesen Dingen besonders großen Wert auf die Klangqualität legt. Für mich muss Musik nicht nur gut sein, sondern muss auch fantastisch klingen, wenn ich sie zu Hause in meinem Lehnstuhl höre. Und nichtsdestotrotz bin ich dankbar, dass ich erleben durfte, wie sich die Love Supreme, eines von uns beiden sehr geliebtes Studioalbum, live anhören kann, nachdem wir ja eh schon in einer früheren Sendung festgestellt haben, so viele Vergleichsmöglichkeiten gibt es nicht. Also ich bin dankbar, dass es das gibt und ich würde es trotzdem nicht missen wollen. Aber vielleicht könnten wir uns zu einem Kompromiss finden. Es gibt nämlich eine von diesen Lost Records aus dem Jahr 2005, die im Jahr 1965 entstanden ist in New York und zwar im Half Note. Und die Scheibe heißt Live at the Half Note, One Down, One Up. Und bildet den John Coltrane mit seinem klassischen Quartett ab, mit dem McCoy Tyner, mit Jimmy Garrison und Elvin Jones, ist eine Radioaufnahme, die lange Zeit als Bootleg irgendwo immer wieder aufgetaucht ist und dann eben 2005, ich sage dankenswerterweise, rausgegeben wurde. Und da stimmt die Aufnahmequalität absolut, wirklich hervorragend. Und die Musik, die dort geboten wird, ist dichtestes Coltrane Quartett at its best, finde ich.
Ja, ich gebe da vollkommen recht. Und ich habe auch gleich wieder ein Gegenbeispiel dazu, nämlich die 2014 erschienene Live-Aufnahme Offering Live at Temple University. Weil wir schon beim Coltrane sind. Ja, das ist zwar auch ein Werk, das man halt als Aficionado haben muss, aber Da ist wieder die Zweifel auf die Aufnahmequalität. Und so, glaube ich, geht es halt dahin, ja, bei allen Veröffentlichungen. Wenn wir Glück haben, dann kommt was Gutes raus und wenn nicht, dann nicht. Weil es gibt so viele Beispiele von Live-Aufnahmen, die in einer verkürzten Form ja schon am Markt waren. Ich denke jetzt, also ich zitiere jetzt noch einmal oder ich bemühe noch einmal den Coltrane und höre mir dann damit auf, nämlich Live at the Village Vanguard, also die 61 Aufnahmen, wo es jetzt dann weitere Platten gegeben hat und irgendwann ist die Complete Live at the Village Vanguard gekommen, kann man einem normalen Menschen unter Anführungszeichen wahrscheinlich nicht zumuten, auf 4 Discs 5 Abende zu hören. Mir schon, ja, dir wahrscheinlich auch. Ein ähnliches Beispiel 1965, Live at the Plugged Nickel von Miles Davis.
Ist mir genau mit dir eingefallen,
richtig? Ist eines deiner Lieblingsboxen. Ich kann damit wenig anfangen, weil es bei mir dann langweilig wird dabei. Aber ja, also es hat für dich eine große Relevanz, für mich weniger und für den Dritten vielleicht gar nicht. Und insofern, glaube ich, ist es insgesamt schwierig, da objektiv zu sein, was diese ganzen Veröffentlichungen betrifft.
Ja, Gott sei Dank müssen wir ja nicht objektiv sein.
Was ich aber, glaube ich, an grundsätzlichen Dingen oder Kritik üben möchte, ist erstens, dass jedes Lost Recording in den Himmel gelobt wird, also zumindest von der Plattenfirma. Gut, das ist Marketing. Und dass zweitens der Preis halt meistens nicht stimmt, weil das ist einfach Abkäsche. Abkassieren bei den Fans. Und ja.
Naja, jetzt muss ich ein bisschen anderer Meinung sein und werfe in den Talon hinein die Lost Trident Sessions vom Mahavishnu Orchestra. Die sind 1999 rausgeschoben worden. Und die Geschichte, wir haben sie eh schon früher mal besprochen, nur ganz, ganz schnell nochmal zusammengefasst. Das war tatsächlich das dritte Studioalbum, das das Mahavishnu Orchestra gemacht hat, Anfang der 70er Jahre, ich glaube 1973, nach den genialen Platten Inner Mounting Flame und Birds of Fire, wo dann eigentlich danach nicht mehr wirklich viel Großartiges kam. Sorry, auch dein Weihnachtsgeschenk ist gut. Ich habe es inzwischen gehört und ich habe es genossen. Aber es ist trotzdem ein deutlicher Abstand von dem, was die dort bieten an Musik, zu den ersten beiden Platten. Und genau dort schieben sich die Trident Sessions hinein. Das ist nämlich tatsächlich ein Studioalbum gewesen, das sie aufgenommen haben. Und das kurioserweise, wie wir schon besprochen haben und du eh weißt, wegen interner Streitigkeiten dann nicht rausgekommen ist. Und für mich reiht sich aber diese Scheibe, die auch sehr gut produziert ist und Stichwort Abcache zu einem ganz normalen Preis. Leider Gottes, glaube ich, nur als CD.
Ich wollte es gerade sagen, ja. Das ist ein gutes Beispiel für eine Aufnahme, die unbedingt veröffentlicht hat werden müssen. Nur leider als CD rausgekommen. Und das ist aber auch der Zeit geschuldet, zu der sie erschienen ist. Das war noch die CD-Zeit.
Ja, stimmt.
Heute würde das als Platte rauskommen.
Ja, ist auch nicht ausgeschlossen, dass da noch was nachgeschoben wird, weil eine von den Blättchens, die so unter klassische Lost Records fallen, habe ich auch nur als CD. Ah, genau. Wir haben gerade darüber gesprochen. Nämlich One Down, One Up.
Die gibt es nur als CD. Ja?
Ich habe bei meinem kurzen Studium, das ich jetzt noch vorher im Internet durchgeführt habe, bin ich auf eine Seite gestoßen, wo diese Platte besprochen wird und wo auch erwähnt wird, das ist der amerikanische Markt gewesen. Und dankenswerterweise ist erst kürzlich die Sache auf 180 Gramm Vinyl erschienen. Ich habe es mir
nicht
angeschaut, aber das schaue ich mir vielleicht noch näher an.
Mhm, okay. Frage ist nur, ob es vollständig ist. Oder ob man dann wieder dem Format schuldend
das wegstrecken hat. Nachdem es als Doppel-LP rausgekommen ist und die Doppel-CD jetzt nicht überlang ist, glaube ich schon, dass das wieder wirklich eins zu eins dasselbe Ding ist.
Müsste man prüfen.
Ja. Du, ich möchte ganz gerne, nachdem wir uns am Anfang über unseren geliebten John unterhalten haben, möchte ich unseren geliebten Miles jetzt auch noch einbringen. Der Miles Davis ist nämlich für mich ein anderes Beispiel. Übrigens für beides, sage ich gleich mal dazu, für absolut unnötige Lost Records, wie zum Beispiel die Rubber Band, die, glaube ich, irgendwann einmal voriges oder vorfolges Jahr erschienen ist. Aber der Miles Davis hat eine lange Tradition, die interessanterweise bereits in den frühen 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und auch Jahrtausends, des letzten Jahrhunderts des vorigen Jahrtausends begonnen hat. Und damals ist es im Umstand geschuldet gewesen, dass der Miles Davis wieder mal eine kreative oder gesundheitliche Schaffenspause eingelegt hat. Und Columbia in der Zeit, da hat es sich nämlich um ungefähr 6 Jahre gehandelt, so von Mitte der 70er bis Anfang der 80er Jahre, wo dann The Man with the Horn rausgekommen ist. Und in der Zwischenzeit, wo er nichts für Columbia produziert hat, haben die einfach alte Aufnahmen ausgegraben. In dieser Zeit ist zum Beispiel die Plugged Nickel, damals noch in der geschrumpften ein- oder zwei LP-Version rausgekommen. Und wie du richtig festgestellt hast, nicht nur ich, sondern auch du und viele andere würden auf die nicht verzichten wollen. Aber es ist zum Beispiel rausgekommen in dieser Zeit eine Doppel-LP namens Directions, die eine wunderschöne ein Beispiel ist für seine Schaffensperiode, so vom Übergang vom klassischen Jazz zum elektrifizierten Jazz. Ebenso wie übrigens die Waterbabies, die auch in dieser Zeit rausgekommen sind und die aus meiner Sicht wirklich sehr hochwertige Musik bieten. Und zwei andere Highlights, auf die ich auch nicht verzichten wollen würde von Miles Davis, aber da gebe ich dir dann recht, das bin vielleicht ich, der den Miles Davis wirklich über vieles mehr schätzt als so manche andere. Aber für mich ganz genial sind die Complete Jack Johnson Sessions, die im Jahr 2003 als wunderschöne außerformatige CD rausgekommen sind, ewig lang und mit ewig den gleichen Takes, die in unterschiedlichsten Versionen dann dort gebracht werden, bis zu 5, 6 Mal. Und jeder einzelne Take ist für mich eine wahre Wonne. Und abschließend fallen mir noch die Cellador-Sessions ein aus dem Jahr 2005 und kommend uns original aus der Live-Evil-Zeit, die ganz, ganz schlecht dokumentiert ist. Da ist gerade die Live-Evil und auch das ist ja dann eine größtenteils Live-Platte. Nämlich die Zeit, wo er mit John McLaughlin auch so wahnsinnig kreativ war. Und diese Cellador-Sessions im Cellador, wie der Name schon sagt, haben vor allem den einmaligen großen Charme, dass da der John McLaughlin mit dem Miles Davis wirklich ausführlich dokumentiert live zu hören ist.
Also diese Sessions oder die sogenannten Complete Sessions, die haben mittlerweile Tradition. Die gibt es ja jetzt praktisch schon für jeden Musiker, ob es jetzt im Jazz oder in der Popmusik ist. Jeder hat irgendwelche Complete Sessions. Ich finde das auch okay, weil wenn man ein Album liebt, dann mag man sich vielleicht auch diese Complete Sessions anhören. Mir ist es meistens zu langweilig, aber auch das ist subjektiv gesehen. Ja. Aber ich glaube, es ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich von einer Aufnahme, die schon am Markt ist und erfolgreich war und unter der Schirmherrschaft des Künstlers selbst erschienen ist, irgendwelche Complete Sessions erscheinen lasse oder ob ich Studioaufnahmen erscheinen lasse, weil ich irgendwelche Lücken fülle oder Geld verdienen möchte. Ich erinnere mich da jetzt wieder an irgendwelche Prestige-Records, die unter John Coltrane's Namen rausgekommen sind. Aber alles noch zu Lebzeiten der Musiker selbst, das ist, glaube ich, alles okay. Ich glaube, problematisch wird es dann, wenn man irgendwelche Massen an Live-Aufnahmen rausschiebt, wie das ja zum Beispiel bei dem Miles Davis ja auch der Fall war, du hast es ja kurz erwähnt. Ich glaube, das tut ja dem Renommee des Künstlers nicht gut, weil der eventuell diese Live-Aufnahmen gar nicht freigegeben hätte, wenn er die Chance gehabt hätte, weil er sie nicht gut findet. Und da geht es dann tatsächlich nur ums Geld verdienen. Und ob bei Miles Davis irgendwelche Erben davon profitieren oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt ja berühmte Beispiele für Family Trusts, die das auch machen, aber da sage ich noch, okay, das ist wenigstens Familienentscheidung. Also Hendrix, Zappa, Coltrane. Aber so im Bausch und Bogen Live-Aufnahmen zu veröffentlichen, im Nachhinein, die keiner mehr abnehmen kann oder keiner mehr freigeben kann, da habe ich so meine Probleme damit.
Dann hast du vollkommen recht, das ist ein weiterer Aspekt, den man sich überlegen muss bei der ganzen Geschichte und wieder ein Punkt, warum das Ganze einen kontroversiellen Eindruck hinterlässt und letztendlich sich einer endgültigen B- und Aburteilung vor allem entzieht, weil es spricht einfach ganz, ganz viel dafür, letztendlich genau solche schrägen Typen wie wir, die echten Fans, die einfach sich dann letztendlich bei den unterschiedlichsten Records, Lost Records aus den unterschiedlichsten Gründen freuen, dass es sie gibt. Und solange das am Markt funktioniert, sage ich einmal, glaube ich, ist das auch legitim. Womit ich ein bisschen ein größeres Problem sogar habe, ist, dass es dann oft schwierig ist herauszufinden, ob das jetzt wirklich authentische Neuaufnahmen sind von etwas, was es noch nicht gegeben hat. Weil das ist auch besser geworden. Aber es ist eine Unsitte, die es auch schon seit ewigen Zeiten gibt, dass man teilweise Aufnahmen im neuen Kontext wieder veröffentlicht und dann aber nicht ganz klar dazu schreibt, ist das jetzt etwas, was unter ähnlichen Namen schon rausgekommen ist oder nicht. Also ich hatte da meine liebe Not, durchaus auch mit Aufnahmen der früheren Jahre, 80er und 90er Jahre, wo dann irgendwo wieder Auflagen rausgekommen sind, die den Eindruck erweckt haben, es sind entweder Lost Records oder sonst irgendwas und auf diese Art und Weise zum ersten Mal veröffentlicht. Nur was auf diese Art und Weise zum ersten Mal veröffentlicht heißt, Das haben wir ja schon beim Art Blakey am Anfang gelernt. Das muss gar nichts heißen. Oder das heißt vielleicht, ja, in der Zusammensetzung der Stücke ist es noch nie veröffentlicht worden, aber in anderer Zusammensetzung haben wir es schon zu Hause in mehreren Versionen auf unterschiedlichsten Scheiben stehen. Also ist eine zahre Geschichte.
Mhm, ja, sieht man ja auch oft, wenn man dann irgendwo ein vermeintlich neues Album sich gegönnt hat, ob jetzt im Jazz oder im Pop, ja, und dann sieht man, und dann schaut man mal genau rein und liest nach, und dann ist bei fast allen Titeln, steht dann, wo das schon einmal veröffentlicht worden ist, und dann ist vielleicht einer oder zwei dabei, die sind noch unreleased. Ja,
ja,
ja. Ja. Das ist
also
richtig.
Das schreit nach blöden Marketing-Schmäh. Das ist überhaupt ganz übel. Eine neue Nummer rauszuschieben, ist wirklich gang und gäbe geworden. Glaube ich, im Pop-Bereich noch stärker als im Jazz-Bereich. Dann hauen die Künstler ein oder zwei neue Nummern raus und schmücken das Ganze mit früheren Aufnahmen, die vielleicht nochmal aufgenommen wurden im besten Falle, aber sozusagen auch nicht wirklich neu sind.
Stichwort im besten Falle. Reden wir noch mal kurz über Best-of-Alben.
Mhm. Interessantes Thema, ja.
Ja, es ist, also für mich ist das Thema relativ schnell abgehakt. Ich finde es absolut überflüssig.
Also ich würde mich, wenn ich mich kurz halten müsste, einmal ganz schnell deiner Meinung anschließen. Aber ich erlaube mir, mich wenigstens sozusagen mittellang auch noch zu halten und zu sagen, ich habe selber, allerdings nicht im Jazzbereich, glaube ich, mit Sicherheit sagen zu können, aber im Rock- und Pop-Bereich mir am Ende des Tages dann doch die ein oder andere Best-of-Scheibe, Commodores ist so ein Fall zum Beispiel, zugelegt, weil ich diese Band sozusagen quasi früher nie wirklich gesammelt hätte, aber dann irgendwann im Laufe meines inzwischen doch längeren Lebens draufgekommen bin. Die haben so viele tolle Sachen gemacht, mir fehlt aber die Zeit, um mich mit ihrem Werk endgültig auseinanderzusetzen. Schau mal, ob das Best-of was kann. Und das ist in vielen Fällen im Rock- und Pop-Bereich zumindest funktioniert das für mich.
Ja, da gebe ich da zum Teil recht. Das stimmt. Ich habe auch so das eine oder andere, die eine oder andere Collection von irgendwelchen alten Soul-Bands, wo es auch unmöglich ist, da irgendwelche Alben aufzutreiben. Ja. Da hat man es halt dann komprimiert. Aber im Jazz finde ich das absolut überflüssig.
Absolut überflüssig, gebe ich dir vollkommen recht. Ich meine, ist auch so, dass ich glaube einmal, dass wir und die anderen Jungs und Mädels und Jungs da draußen, die dem Jazz frönen, irgendwie ein bisschen anders gestrickt sind. Nämlich, wenn du Jazz hörst, dann willst du dich mit der Musik, glaube ich, nicht nur aus reinen Unterhaltungszwecken auseinandersetzen, sondern auch ein bisschen, um das Ganze im Kopf kreisen zu lassen. Und das widerspricht ein bisschen so dem, dass man sagt, okay, man gibt sich ein Best-of, weil im Jazz geht es ja auch mehr wahrscheinlich als bei anderen Musikrichtungen um Sticken, also darum, sich wirklich ein bisschen die Denke des und vor allem die Musik des Künstlers, der Künstlerin reinzuversetzen. Und das ist natürlich mit einem Best-of irgendwo nicht abbildbar.
Aber offensichtlich gibt es einen Markt dafür.
Ich glaube, es gibt für alles einen Markt. Ja, erstaunlicher.
Weil ansonsten würden solche Alben wie, ich habe jetzt gerade zufällig Miles Davis da offen, da gab es gerade nicht 2020 wieder eine Veröffentlichung vom Blue Note, die heißt The Finest.
Ja.
Dann 2018, Best of Life 1986 bis 91. Soll ich weiter tun? Es ist eine Endlosliste.
Ja, aber der Marktforscher in mir würde sich jetzt dafür interessieren, mit welchen Stückzahlen im Vergleich zu anderen wichtigen Scheiben der jeweiligen Künstlerinnen und Künstler und auf welchen Märkten das funktioniert. Das würde mich wirklich sehr interessieren, ob er damit einfach nur Nischen abdecken kann oder ob das wirklich ein Renner ist.
Ich glaube, es ist vor allem billig zu produzieren.
Ja, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich passiert das auch dann, wenn die Rechte für irgendwas abgelaufen sind. In der Sekunde stürzen sich dann sofort die Geier Produktionen, die inzwischen rechtefreie Produktionen und hauen irgendeinen billigen Müll raus. Aber
es ist wahrscheinlich sogar dem CD-Markt geschuldet.
Ja, ja. Weißt du, aber um einen versöhnlichen Abschluss zu finden, würde ich sagen, es gibt für mich letztendlich dann natürlich doch eine klare Antwort auf die Frage, was tun mit Lost Records. am Ende des Tages bin ich für jeden, der erscheint, höchst dankbar. Freue mich über viele, die ich dann gekauft habe, weil sie eine echte Bereicherung für meinen musikalischen Horizont darstellen. Und bei allen anderen Sachen gilt, ich muss mir sie auch nicht kaufen.
Weißt du, was der große Vorteil unserer Zeit ist? Man kann alles, was erscheint, vorab irgendwo im Internet hören und dann feststellen, ob die Aufnahmequalität gut ist oder schlecht.
Stimmt.
Das konnte man früher nicht. Ja? Du bist irgendwo in einem Plattenladen oder auf einem Flohmarkt über irgendeine Aufnahme gestolpert und gesagt, boah, noch nie gehört, muss ich unbedingt haben. Kaufst das, nimmst es mit nach Hause, klingt wie auf einem Schellack-Plattenspieler abgespielt. Ärgerst dich, weil du viel Geld ausgegeben hast. Das passiert Gott sei Dank heute nicht mehr.
Absolut. Absolut geniale Geschichte. Dank, also für mich vor allem dank YouTube. Danke an YouTube. Danke an alle da draußen, die das möglich machen. Letztendlich macht es ja auch uns möglich. Wenn man auf uns stoßt, durch Zufall oder sonst irgendwie, kann man sich einfach ins Internet hineinwerfen und sich das, was wir bis jetzt bereits veröffentlicht haben, einfach runterziehen und dann schauen, ob man das gut oder scheiße findet.
Das ist ein guter Hinweis für meinen Standard-Schlusssatz, den ich beim letzten Mal vergessen habe oder bei einem letzten Male, nämlich wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify sind wir vertreten, dort auch mit Playlists zu den einzelnen Sendungen. Auf Apple Podcasts könnt ihr uns auch hören und ihr findet uns auch direkt im Internet, falls ihr kein Abo von den Erstgenannten habt, unter der Seite oder auf der Seite letscast.fm. Dort einfach suchen unter das Jazzgespräch, sind alle Folgen erhältlich, gratis natürlich. Und ihr könnt auch Feedback hinterlassen, worüber wir uns einmal sehr freuen würden.
Ich hinterlasse dir jetzt mal ein Feedback und sage, dass deine anfängliche Ankündigung, dass wir wahrscheinlich heute einiges Stammelndes von uns geben werden, weil unvorbereitet, möchte ich nicht teilen. Ich finde, dass das Ganze sehr locker und flockig von der Rampe gegangen ist.
Na, warte mal auf die Aufzeichnung, dann werden wir sehen, ob es locker
fliegt. Okay. Das ist der Zeitpunkt zu sagen, tschüss, du alter Semperer. Und tschüss, ihr da draußen. Alles Liebe.
Tschüss, gute Nacht.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.